True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 66. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und in der Hitze der Großstadt lächelt mir, ehrlicherweise etwas gequält, Hubertus entgegen.
Hallo.
Wir begrüßen euch wie gewohnt aus unserem Heimstudio in Wien und heute bleiben wir das erste Mal dieses Jahr auch wieder in der Hauptstadt, um über einen sehr bekannten Fall zu sprechen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere Folgen rund um Jack Unterweger. Damals haben wir auch ein Interview mit dem Ermittler Max Edelbacher geführt. Und wie das eben so ist, wenn man in seiner Ermittlerkarriere schon viele, viele Fälle bearbeitet hat, taten sich dabei natürlich auch Querverweise auf.
Etwa zu den Favoritener Mädchenmorden, an denen Max Edelbacher damals noch als Leiter des Wiener Sicherheitsbüros gearbeitet hat. Es handelt sich um einen der weitreichendsten Fälle der österreichischen Kriminalgeschichte und wir werden ihn heute zusammenfassen. Da es um Verbrechen an Kindern geht, sei noch dazu gesagt, sollte euch das zu nahe gehen, lasst die Episode lieber aus. Zudem haben wir die Namen der Tatbeteiligten für die Schilderung verändert. Die Opfer werden bei ihren Vornamen genannt.
Von Oktober 1988 bis Dezember 1990 ereigneten sich mehrere Morde im Wiener Stadtteil Favoriten. Eine junge Frau und zwei Mädchen wurden misshandelt und getötet. Bei allen dreien konnten Würgemale festgestellt werden. Schnell wurde von einer Mordserie ausgegangen. Sucht man nach dem Fall, heißt es, er sei noch immer ungelöst. Stimmt das? Wir sehen uns die Geschehnisse genauer an. Los geht es mit Die Favoritener Mädchenmorde.
Der erste Mord geschah im Oktober 1988, genauer in der Nacht auf den österreichischen Nationalfeiertag. Die 20-jährige Verkäuferin Alexandra verbrachte den Abend in der Diskothek Azzurro in der Himberger Straße. Das Lokal gibt es heute nicht mehr. Etwa gegen 2.30 Uhr in der Nacht rief sie von einer nahegelegenen Telefonzelle ihren Freund an, um sich abholen zu lassen. Als er dort ankam, war sie allerdings verschwunden. Er hatte einige hundert Meter entfernt an einer Bahnschranke warten müssen. Hatte sie sich in dieser Zeit umentschieden und allein auf den Weg gemacht? Doch zu Hause kam sie nicht an. Man wartete bis zum nächsten Morgen. Als Alexander noch immer nicht wieder aufgetaucht war, begann die Suche nach ihr. Gut 11 Stunden nach ihrem Anruf fand man sie, hinter einer Plakatwand auf einem verwilderten Grundstück der Himberger Straße hatte jemand Alexandra mit ihrem Pullover und ihrer Strumpfhose nackt an einen Baum gebunden, nur rund 400 Meter von der Diskothek entfernt. Die 20-Jährige war missbraucht und erdrosselt worden.
Schon die Auffindesituation war eigenartig. Es hat so gewirkt, als wäre die Leiche extra zur Schau gestellt worden.
Erinnerte sich Ermittler Ernst Geiger in einem Kurierinterview. An der Strumpfhose und im Schambereich wurden Spermaspuren gefunden, die die Ermittelnden sicherstellten. Noch konnte man damit zwar nicht viel anfangen, aber zumindest die Blutgruppe bestimmen, A-positiv. Später zeigte sich, dass auch Kleidungsstücke fehlten. Eine braune Lederjacke, schwarze Halbschuhe, eine schwarze Hose und Alexandras Handtasche. Eine Vermutung war, dass sie als Trophäen mitgenommen worden waren. In den nächsten Wochen wurden mehr als 500 Personen vernommen, um Alexandras Mörder zu finden. Den Kriminalbeamten wurde von einem maskierten Mann berichtet, der bereits in der Gegend gesucht wurde, weil er seit Juli immer wieder Frauen belästigte. Ein Autofahrer hatte Alexandra in der Nacht ihres Verschwindens gesehen, wie sie die Himberger Straße entlang ging, vielleicht ihrem Freund entgegen. Drei Männer gerieten ins Visier, weil sie nach der jungen Frau aus der Diskothek gekommen und hinter ihr hergegangen sein sollen. Auch das sagte der Autofahrer aus. Einen 20-Jährigen, der in der Nähe des Tatorts wohnte, befragte man intensiver. Er war vorbestraft wegen Raub und Diebstahl, hatte aber auch ein Alibi. Seine Geschwister sagten aus, er wäre in der Tat Nacht gegen 0 Uhr nach Hause gekommen. Als sich dann noch zeigte, dass er Blutgruppe 0 hatte, wurde er als möglicher Täter ausgeschlossen. So führte keine dieser Spuren zu einem ernsthaften Verdacht. Das Innenministerium, die Gemeinde Wien und einige Privatpersonen setzten eine Belohnung von insgesamt 100.000 Schilling aus. Umgerechnet mit dem historischen Währungsrechner der Österreichischen Nationalbank wären das heute 17.730 Euro. Am 11. November 1988 wurde Alexandra am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. 4 Wochen danach tauchte dann ein Schuh von Alexandra auf einem Radweg auf. In der Nähe hatte man schon den ersten Schuh entdeckt. Die Umgebung war daraufhin gründlich untersucht worden. Es wirkte, als hätte ihn jemand dort bewusst deponiert.
Gut 3,5 Monate später verschwand die 10-jährige Christina auf ihrem Heimweg. Sie kam von der Schule am Josef-Enslein-Platz in Favoriten und fuhr gemeinsam mit einer Schulkameradin im Bus von der Ganztagsschule nach Hause. In einer Trafik in der Per-Albin-Hansson-Siedlung holte die Schülerin sich mit ihrem Abonnement ein Mickey-Maus-Heft ab. So wie jede Woche. Das war am 2. Februar 1989, kurz vor 17 Uhr und das letzte Mal, dass man sie lebend sah. Die Eltern begannen mit der Suche der Tochter und erstatteten Abgängigkeitsanzeige. Gegen 10.45 Uhr am nächsten Tag fand ihr Vater sie im obersten, 14. Stockwerk der Wohnhausanlage. Christina war mit ihrer Kleidung an ein Geländer im Stiegenhaus gebunden worden. Jemand hatte sie halb entkleidet, missbraucht und erdrosselt. Der Täter hatte sie auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen. All das musste bereits kurz nach der letzten Sichtung in der Trafik geschehen sein. Die Gerichtsmedizin datierte die Tötung auf den 2. Februar zwischen 17 und 22 Uhr. Christinas Schultasche wurde schließlich zusammen mit ihrer abgerissenen Halskette in einer versperrbaren Zählernische des 13. Stockwerks gefunden. Der Schlüssel war allerdings kein besonderer. Er war etwa in Eisenwarenhandlungen für jeden erhältlich. Ein ehemaliger Mitschüler, den Christina in der Trafik getroffen hatte, sagte aus, sie sei danach nicht zur Stiege gegangen, auf der sie wohnte, sondern zur Nachbarstiege. Die Parallelen bei der Tatausführung und Auffindesituation der beiden Morde sorgten schnell dafür, dass ein Serientäter in Betracht gezogen wurde. Alexandra war im Oktober in fußläufiger Nähe getötet worden. Nicht einmal 500 Meter lagen zwischen den Orten. Und auch diesmal waren Kleidungsstücke verschwunden. Die polizeiliche Maschinerie kam ins Rollen. Allein in Favoriten wurden gut 1000 Personen überprüft. So wurden zum Beispiel alle männlichen Bewohner über 13 Jahren aus Christinas Wohnhaus unter die Lupe genommen. Das waren schon um die 580 Personen. 650 Wohnungsdurchsuchungen wurden auf richterliche Anordnung durchgeführt. Der Kunststoffboden des Tatortes wurde ausgeschnitten und im Labor untersucht. Dabei waren 200 österreichische Ermittlerinnen und Ermittler zugleich im Einsatz. Außerdem halfen Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundeskriminalamts aus Wiesbaden, insbesondere beim Sichern von Mikrospuren. Bis zum 24. Februar waren bereits 1.300 Personen überprüft worden, die schon als Sittlichkeitstäter bekannt waren und einen Bezug zum 10. Bezirk hatten. Eine Ergreiferprämie von 160.000 Schilling wurde ausgelobt. Ebenfalls umgerechnet mit dem historischen Währungsrechner der Österreichischen Nationalbank heute etwa 27.660 Euro. Plakate mit einem Bild von Christina und der Kleidung, die sie am Tag ihres Verschwindens getragen hatte, wurden in der Siedlung ausgehängt. Man suchte zum Beispiel ihre auffällige Jeans mit bunten Aufnähern. Christina wurde am 17. Februar 1989 am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt.
Die Polizei irritierte, wie viele sexuelle Übergriffe nun an die Öffentlichkeit drangen. Untersuchungsleiter Franz Brenner bat öffentlich darum, jede auch harmlose Tat anzuzeigen. Jetzt hört man plötzlich, dass sich in dem Wohnblock manche Frauen nicht einmal mehr allein die Mistkübel ausleeren gingen. Es treffen Meldungen von Exhibitionisten und von anderen Delikten ein. Natürlich wurde nach Christinas Ermordung öffentlichkeitswirksam gehandelt. Es gab Pressekonferenzen zur Information, Wachzimmer wurden aufgestockt, die Sicherheit in der Siedlung erhöht. An Wiener Schulen sollte ein Merkblatt ausgeteilt werden, um Kindern Ratschläge zu geben, wie sie sich vor Sexualtätern schützen können. Später wurden Frauen und Mädchen in der Siedlung wöchentliche Selbstverteidigungskurse angeboten.
Die Beamten arbeiten verbissen und beschäftigen sich mit jedem noch so vagen Hinweis. Jeder, der selbst Kinder hat, wird das verstehen,
sagte Maximilian Edelbacher, der damalige Leiter des Wiener Sicherheitsbüros. Insgesamt wurden bis Oktober 1989 7 Sexualstraftäter im Zuge der Ermittlungen zu Christina und Alexandra festgenommen, aber ohne Verbindung zu den aktuellen Taten.
Der dritte Mord ereignete sich kurz vor Weihnachten 1990. Die 8-jährige Nicole besuchte ihre Tante in der Simmeringer Hauptstraße, um Weihnachtsgeschenke auszutauschen. Danach wollte sie mit der Straßenbahnlinie 71 und dem Autobus 15 nach Hause fahren. Zuletzt gesehen wurde sie gegen 17.30 Uhr, als sie von ihrer Tante aufbrach. Die Mutter wartete an der Endhaltestelle auf ihre Tochter. Als die 8-Jährige um 18.30 Uhr noch immer nicht da war, machten sich ihre Mutter und der Lebensgefährte auf die Suche. Am selben Abend wurde auch die Polizei alarmiert. Sie suchten bis 3 Uhr morgens, als es wieder hell wurde, auch mit einer Hundestaffel. Gegen 10.20 Uhr am 23.12. fand man Nicole tot im Laher Wald unter Laub und Zweigen versteckt. Der Täter hatte sein Opfer vergewaltigt und offenbar versucht, es mit seinen Schuhbändern zu erdrosseln. Schließlich erschlug er das Mädchen mit einem abgebrochenen Ast. An seinem Kopf gab es eine offene Wunde. Kriminalist Max Edelbacher schilderte die Tat. Der Täter hat vermutlich 2 Angriffe auf Nicole verübt. Etwa 100 Meter von der Fundstelle hat er das Mädchen mit einem Ast niedergeschlagen. Davon rührt eine Verletzung an der Stirn. Die Wucht war so groß, dass der Ast auseinandergebrochen ist. Dann hat der Verbrecher das Kind weitergeschleppt und ihr wieder mit einem Ast einen Hieb gegen den Hinterkopf versetzt. Dieser Ast ist zersplittert. Die 2. Verletzung war die tödliche. Der Täter, war in einem Obduktionsprotokoll zu lesen, hat mit ungeheurer Kraft auf das Opfer eingeprügelt. Wie im Fall Alexandra konnten Spermaspuren sichergestellt werden. Zwischen Nicoles Verschwinden und dem Todeszeitpunkt lagen nach ersten Untersuchungen gut 7 Stunden. Schnell wurde vermutet, dass sie ihren Mörder kannte und freiwillig mitgegangen war. Die Kleine galt als schüchtern und vorsichtig. Das könnte auch die große Zeitspanne erklären. Oder warum sich ihre Spur auf dem Heimweg verlor. Vielleicht war sie in ein Auto gestiegen. Die Polizei rief Zeuginnen und Zeugen dazu auf, sich zu melden.
Nicole war unter anderem mit einem blauen Wintermantel mit Kapuze und blauem Innenpelz, einem blauen Pullover mit rotem Muster, verwaschenen Blue Jeans und weißen Pelzstiefeln bekleidet. Nicole war etwa 1,20 Meter groß und zierlich, hatte langes brünettes Haar und blaue Augen.
Mittlerweile waren über 1600 Personen überprüft worden, darunter auch ein Freund der Tante von Nicole, der 24-jährige Martin Potz. Doch Familie und Freunde gaben ihm ein Alibi für den Abend kurz vor Weihnachten. Noch vor Jahresende sollten Werbeplakate verteilt werden. Auch eine neuerliche Belohnung wurde für sachdienliche Hinweise ausgelobt. Wieder ohne Ergebnis.
In nur 26 Monaten hatte es 3 Morde in Favoriten gegeben. Die Opfer waren alle weiblich und wurden vergewaltigt und gewürgt. Vor allem die ersten beiden Taten glichen sich frappierend. Das Vorgehen im Fall Nicole unterschied sich noch von den anderen, doch war sie Christina zugleich auch recht ähnlich, allein schon aufgrund des Alters. In der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst bat man um Hinweise. Die Taten an Alexandra und Christina wurden im September 1989 erwähnt, der Mord an Nicole im Jänner 1991. Keine Rückmeldung brachte die Ermittlungen voran. Im März 91 folgte dann eine Nachricht aus der Gerichtsmedizin. In Zusammenarbeit mit Teams aus Deutschland und der Schweiz waren die Spermaspuren an Alexandra und Nicole abgeglichen worden. Sie gehörten definitiv zu unterschiedlichen Männern. Im Oktober 1992 wurde außerdem vermeldet, das Wiener Sicherheitsbüro wolle sich nun international behelfen, mit Unterstützung des FBI. Die US-Behörde sollte ein Täterprofil erstellen, um sich dem Unbekannten zu nähern. Beim Profiling werden Tathergang und Tatort analysiert, um auf den Täter schließen zu können. Neben den Kollegen vom FBI gab es auch einen Österreicher, der mit dieser neuartigen Methode arbeitete. Kriminalpsychologe Thomas Müller. Seit Juli 1992 beschäftigte er sich mit damals 28 Jahren mit dem Fall. Er hatte in der Zeitung von den Favoritener Mädchenmorden gelesen und sich aus Interesse beim Wiener Sicherheitsbüro gemeldet.
So wie der Täter den Tatort zurücklässt, spiegelt das sein eigenes Leben wider. Und es macht einen Unterschied, ob ein Mann eine Frau erschießt oder ersticht oder erwürgt, mit bloßen Händen oder mit einem Gegenstand von vorne oder von hinten.
So wird Müller im Kurier zitiert. Christina und Nicole wurden etwa nicht mit bloßen Händen getötet. Der Täter strangulierte sie mit ihrer Kleidung, auch als sie schon tot waren. Mehr verriet er zu diesem Zeitpunkt nicht, gab jedoch auch eine Einschätzung zum Täter.
Der Mann liest sehr aufmerksam die Zeitungen. Wahrscheinlich sammelt er sogar die Berichterstattung über die Morde. Irgendwie muss er damit umgehen. Verarbeiten kann er es jedenfalls nicht.
1996 hieß es dann, man habe die drei Mädchenmorde zugeordnet. Die 10-jährige Christina und die 20-jährige Alexandra wurden vom selben Mann getötet. Ein zweiter Täter verübte den Mord an der 8-jährigen Nicole. So sollen es auch zwei FBI-Profiler bestätigt haben. Der Tathergang sprach dafür, ebenso wie die Persönlichkeitsmerkmale der Opfer, nach denen Sexualmörder wählen würden. Alexandra und Christina waren kontaktfreudig, Nicole sehr zurückhaltend.
Ein Mädchenmörder ist höchstwahrscheinlich nicht der begnadete Schmähführer, der sich in weiblicher Gesellschaft wohlfühlt.
So lautete die Einschätzung von Thomas Müller. Er vermutete dabei eher Menschen, deren Kommunikationsmöglichkeit zum anderen Geschlecht gestört und stark eingeschränkt ist.
Jeder Täter muss entscheiden, welches Opfer er wählt. Kinder sind schwach, leicht manipulierbar und kontrollierbar,
erläuterte Müller in den oberösterreichischen Nachrichten.
Was sich in dieser Zeit rasant weiterentwickelte, war die DNA-Analyse. In unserem 64. Fall Kopflos haben wir bereits von der DNA-Analyse in Österreich berichtet. In der heutigen Folge wird schlagend, dass die Untersuchungen noch recht unzuverlässig waren. Nuancen, wie sie heute erkannt werden können, gab es damals noch nicht. Eine Nichtübereinstimmung galt als sicherer Beweis der Nichttäterschaft. Am 1. Oktober 1997 wurde die DNA-Datenbank in Österreich offiziell gestartet. Von den Fällen Alexandra und Nicole wurde Beweismaterial in Form von Spermaspuren ins System gebracht. Sobald die DNA des Täters durch eine Vergleichsprobe dazukommen würde, würde es einen Treffer oder sogenannten Hit geben. In Österreich setzte das DNA-Dezernat, die Abteilung 210, im Innenministerium das Vorhaben um. Trotz des großen Potenzials für die kriminalistische Arbeit gab es vor allem bezüglich des Datenschutzes Proteste. Grundsätzlich findet aber eine Anonymisierung statt. Zudem darf nicht jede Probe eingespeist werden. Dies gilt etwa für freiwillige Abstriche mit negativem Ergebnis. Ein Experte erklärte das Vorgehen rund um die Erstellung der Gendatenbank so.
Verdächtigen wird an den Innenseiten der Wangenmundschleimhaut Speichel in Form von zwei Proben abgenommen. Das Material wird anonymisiert, der Verdächtige, nennen wir ihn Max Meyer, erhält einen Zahlencode, zum Beispiel 0815. Unter dieser Nummer wird eine Probe am Gerichtsmedizinischen Institut Innsbruck aufbewahrt. die zweite dort gentechnisch analysiert. Wieder kodiert, etwa als 4711, landet das Material in der DNA-Evidenz im Büro für Erkennungsdienst, Kriminaltechnik und Fahndung in Wien.
Stimmt eine der Personen- oder Tatortspuren in der Datenbank mit 4711 überein, weiß man, Max Meyer ist der Täter. Mit Stand Juni 1998 waren in der österreichischen DNA-Datenbank bereits rund 3000 von der Polizei verhaftete Personen erfasst worden. Ihr genetischer Fingerabdruck war damit bekannt. Hinzu kamen gut 1000 Tatortspuren. Vergleichsmaterial wurde an Tatorten und Opfern gesichert. Sobald ein Treffer erzielt wird, könnte die zweite gelagerte Probe zur Absicherung analysiert werden, bevor es zum abschließenden Labortest kommt. Durch diese Möglichkeiten erhöhten sich die Aufklärungschancen drastisch. Dr. Hannes Scherz vom Wiener Sicherheitsbüro sagte der APA:
Im Zuge der erkennungsdienstlichen Behandlung wird jetzt einfach der Mundhöhlenabstrich gemacht und im Fall des Falles einfach verglichen. Damals musste man auf Verdacht Blut abnehmen. Das war sehr mühsam und kompliziert.
Zudem wurde seit dem Start jeder festgenommene Sexualtäter auch bezüglich der Favoritener Mädchenmorde überprüft.
Wir mussten damals befürchten, dass es noch mehr Frauenmorde gibt. Wir sind eigentlich von einer Serientätertheorie ausgegangen. Umso überraschender war, dass es dann nicht noch mehr Bluttaten gab. Aber dazu gibt es einige Vermutungen. Entweder der Täter ist gestorben oder er ist ausgewandert oder er ist wegen einer anderen Sache in Haft und so weiter. Durch diese neuen kriminalistischen Methoden zum biologischen Fingerabdruck schöpften die Ermittler neue Hoffnung, den oder die Täter identifizieren zu können. Seit dem Start der Datenbank hatte es schon viele Erfolge gegeben. 84 Tatverdächtige in 218 Kriminalfällen waren durch DNA-Analysen überführt worden. Darunter 4 Morde, 176 Einbrüche und 15 Vergewaltigungen. Im April 1999 hieß es, dass die Favoritener Mädchenmorde neu aufgerollt werden sollten. Max Edelbacher sagte gegenüber dem Kurier:
Viele der Beamten, die damals zu den Morden recherchiert haben, sind bereits in Pension. Die jungen Kollegen müssen sich also zuerst einmal genau mit der Materie vertraut machen.
Und das war eine Menge. 30 Ordner umfasste der Akt nach den gut 10 Jahren polizeilicher Arbeit bereits. Nun wurde öffentlich darüber diskutiert, zur weiteren Klärung möglicherweise tatverdächtige Männer zum freiwilligen Speicheltest kommen zu lassen und Abstriche von bereits Inhaftierten zu machen. Die Zahl von 3000 Proben stand im Raum. Die hohen Kosten von geschätzt 10 Millionen Schilling und nicht unwesentliche Proteste zum Thema Datenschutz sorgten allerdings dafür, dass die Aktion schließlich abgesagt wurde. Stattdessen sollte ein Pilotprojekt geschaffen werden, für das sämtliche Ermittlungsergebnisse digital erfasst wurden. Ein spezielles Programm analysierte die Daten und erstellte ein möglichst genaues Profil des Täters, einen elektronischen Akt. Dadurch sollte sich die Zahl der in Frage kommenden Männer verkleinern, vielleicht auf 40, 50 Personen. Doch egal wie viele es waren, die Zeit lief den Ermittlern davon. Kommissar DNA ist hier noch unsere einzige Chance, sagte Dr. Hannes Scherz vom Wiener Sicherheitsbüro.
Und Kommissar DNA war bereit, mitzuermitteln, unterstützt von Inspektor Zufall. Im September 2000 gab es endlich den Treffer, den die Ermittelnden sich so sehnlichst erhofft hatten. Bei einer Rauferei nach einer Hochzeit in Favoriten musste die Polizei anrücken. Heinrich Patek, seinen Namen haben wir geändert, war handgreiflich geworden. Der 32-Jährige war bereits 11-fach vorbestraft. Wie inzwischen üblich, wurde seine DNA mit einem Mundhöhlenabstrich gesichert und ins Labor nach Innsbruck geschickt. Dort gab es einen Treffer. Die DNA passte zu den Spermaspuren im Fall Alexandra. Ein Blick auf die Akten zeigte, dass Patek damals auch schon einvernommen worden war. Sogar als einer der ersten. Die Blutgruppe hatte aber nicht gepasst. Er hatte Blutgruppe 0, identifiziert worden war Blutgruppe A. Ein Fehler, wie sich nun zeigte. Das Gerichtsmedizinische Institut hatte damals eine falsche Blutgruppe für den Täter bestimmt, vermutlich durch Verunreinigungen mit Hautpartikeln des Opfers. Das zeigte sich Anfang Oktober. Danach wurde der Verdächtige mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Täter geführt und am 1. Oktober 2000 wegen Mordverdachts festgenommen. Ermittler Ernst Geiger sagte: "Wir wollen den Mann ja nicht vorverurteilen. Es gilt ja nach wie vor, trotz der vielen Indizien, die Unschuldsvermutung." Der DNA-Treffer galt für den Fall Alexandra, durch die vermutete Handschrift des Täters, aber auch für die kleine Christina. Dass der vorliegende Modus operandi europaweit einzigartig war, ergab eine Auswertung der polizeilichen Datenbank WICLES, Violent Crime Linkage System. Diese Datenbank enthält tausende bekannt gewordene Sexualdelikte ab dem Jahr 1974. Jeder Fall wird mit bis zu 260 Einzelkriterien beschrieben. Ziel der elektronischen Datenbank ist es vor allem, Serientätern auf die Spur zu kommen. Es gab endlich etwas Greifbares gegen einen Verdächtigen. Die Einvernahmen begannen.
Ja, Heinrich Patek kannte Alexandra. Am Tatabend war er auch in der Diskothek Azzurro gewesen, aber nur bis 0 Uhr. Getötet hätte er die junge Frau nicht. Auf die Spermaspuren angesprochen, gab Patek dann aber zu, Sex mit Alexandra gehabt zu haben. Wohl einige Tage zuvor und auf freiwilliger Basis. So war sein Sperma an ihren Oberschenkel gekommen. Unmöglich, laut den Gutachten und damaligen Aufzeichnungen. Die Spuren mussten frisch gewesen sein.
Wenn er sagt, er hatte schon Tage vor ihrer Ermordung mit ihr Geschlechtsverkehr, dann ist es ungewöhnlich, dass die Frau tagelang mit der spermabefleckten Strumpfhose herumläuft.
So drückte einer der Ermittler seinen Zweifel im Interview mit der Presse aus. Mit den Gutachten und Aufzeichnungen konfrontiert, korrigierte der Verdächtige seine Aussage. Ja gut, es sei am Tatabend gewesen, freiwillig. Alexandra habe dann die Wiese verlassen, auf der die beiden gewesen waren, und sei wieder in die Diskothek gegangen. Doch dafür hätte sie sich wieder anziehen müssen. Die Spuren wären dann verwischt gewesen. Die junge Frau war zum Tatzeitpunkt in einer festen Beziehung. Niemand, weder Familie noch ihr damaliger Freundeskreis, wussten von einer Verbindung zu Heinrich Patek. Und er hatte bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nie von einer Verbindung zu ihr gesprochen. In seiner ersten Aussage hatte er keinen Zusammenhang zu Alexandra erwähnt.
Der Verdächtige ist sehr eloquent und bestreitet alle Vorwürfe,
erklärte Ermittler Ernst Geiger.
Er redet viel und weist dabei jede Schuld von sich. Der Tatverdächtige hat sich eine Verteidigungsstrategie zurechtgelegt.
Mit einem Geständnis war nicht zu rechnen. Also mussten neue Anhaltspunkte her. Damals hatten seine Geschwister Patek ein Alibi gegeben. Nun waren sie sich nicht mehr sicher. Er wäre zwar um 0 Uhr zu Hause gewesen, wohl um von seinem Vater Geld für Drinks zu schnorren. Aber war er dann auch dort geblieben? Um 1.45 Uhr kam er offenbar noch einmal auf einen Sprung zurück, als die Familie noch vor dem Fernseher saß. Zur Disco brauchte er zu Fuß aber auch nur 15 Minuten. Einige der Befragten gaben an, ihn noch um 2:30 in der Nähe der Diskothek gesehen zu haben. Etwa zu der Zeit, als Alexandra ihren Freund anrief. Der 32-jährige Patek hatte seit seinem 10. Lebensjahr diverse Vorstrafen wegen Diebstählen und einem bewaffneten Raubüberfall gesammelt. 8 Jahre hatte er bereits im Gefängnis verbracht. Verhört hatte man ihn außerdem nicht nur im Fall Alexandra, sondern auch zu Christina. Eine Freundin gab ihm damals ein Alibi. Sie wurde später seine Ehefrau und die Mutter seiner beiden Kinder. Zum Zeitpunkt der Festnahme hatte er längst eine neue Partnerin, in Haft eine Lehre absolviert und führte ein eher biederes Leben. Konnte so jemand 2 so grausame Taten begangen haben und dann einfach aufhören? Nach dem Abschluss der polizeilichen Einvernahmen wurde Heinrich Patek in der Nacht auf den 3. Oktober ins Wiener Landesgericht überstellt.
Das Mordverfahren gegen Heinrich Patek wurde am 6. Oktober 2000 eingeleitet. Das bedeutete nochmals intensive Ermittlungen rund um die Favoritener Mädchenmorde. Der Verdächtige leugnete noch immer, die 20-jährige Alexandra 1988 vergewaltigt und ermordet zu haben. Für ihn sprach der Fehler bei der DNA-Sicherung und Blutgruppenbestimmung.
Wenn bereits ein Fehler begangen wurde, kann es auch weitere gegeben haben.
So sein Anwalt noch vor dem Prozess. Patek hatte in einem News-Interview öffentlich gesagt, dass er zu einem Lügendetektortest bereit wäre und forderte eine neue Untersuchung der DNA-Spuren. Zudem behauptete er, am Tag seiner Verhaftung ohne Pause einvernommen worden zu sein, was zu einem psychischen Ausnahmezustand geführt hätte. Seine Aussagen wären dabei nicht korrekt protokolliert worden. Derweil suchte man weiter nach Beweismitteln, zum Beispiel den noch immer verschwundenen Gegenständen von Alexandra. Der Verdächtige hatte wohl in mehreren Kellern Verstecke für Diebesgut eingerichtet. Fündig wurde man aber nicht. Ein ausführliches DNA-Gutachten der Gerichtsmedizin Innsbruck erhärtete derweil die vorhandenen Hinweise. Wie gewünscht wurde die Spermaprobe nochmals untersucht. Fazit:
Die molekularbiologischen Untersuchungen ergaben ein übereinstimmendes DNA-PCR-Merkmalsmuster. Die biostatische Berechnung ergibt keinen vernünftigen Zweifel daran, dass es sich bei diesen Spermaspuren tatsächlich um Sperma des Patek Heinrich handelt.
Im Fall Christina dagegen gab es weiterhin keine übereinstimmenden Spuren. Gerichtspsychiater Reinhard Haller sah bei Patek im Zuge einer Gefährlichkeitsanalyse zwar eine narzisstische Persönlichkeit mit sadistischen Tendenzen, das und der übereinstimmende Tathergang reichten aber nicht aus. Für einen Prozesserfolg fehlten die notwendigen Sachbeweise. Am 2. Februar 2001 wurde dann öffentlich, dass der bisherige Anwalt Pateks sich aus dem Fall zurückziehen würde. Kurz nachdem die Ergebnisse vom Gutachter eingeordnet worden waren. Differenzen in der Verteidigungsstrategie wurden angegeben. Oder wörtlich:
Mein Mandant war nicht steuerbar.
So sollte es auch mit dem darauffolgenden Anwalt sein.
Konstruktive Zusammenarbeit war unmöglich.
Wir befinden uns nun bereits im Jahr 2001. Zu dieser Zeit gab es eine Gesetzesänderung, gültig mit 1. Juli. Sie besagte, dass für Täter, die im Falle eines Mordes das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, ein Strafrahmen von 5 bis 20 Jahren Haft vorgesehen ist. Lebenslang ist für sie dezidiert ausgeschlossen. Das bedeutete, selbst wenn Heinrich Patek wegen Doppelmordes angeklagt werden sollte, könnte er maximal 15 Jahre und ein paar Monate erwarten. Denn sämtliche bisherige Verurteilungen müssten auf die Strafe angerechnet werden, selbst wenn es sich dabei um Bewährungsstrafen gehandelt haben sollte.
Heinrich Patek wurde im Dezember 2001 wegen des Mordes an Alexandra angeklagt. Der Fall Christina blieb außen vor, da es keine verwertbaren Spuren gegeben hatte. In Auszügen aus der 17-seitigen Anklageschrift wird die Tat am 26. Oktober 1988 wie folgt geschildert.
Nach Verlassen der Telefonzelle wurde Alexandra vom Beschuldigten, der sie beobachtet hatte, eingeholt und gewaltsam auf ein verwildertes Grundstück gezerrt. Er stieß die junge Frau bis zu einer Lichtung, wo er auf sie einschlug, ihr Pullover, Discohose und Strumpfhose herunterriss und sie brutal vergewaltigte. Unmittelbar nach der Vergewaltigung schritt der Beschuldigte dazu, sein Opfer zu ermorden. Er nahm die Strumpfhose und die Discohose, schlang sie Alexandra um den Hals und zog die Enden der Kleidungsstücke minutenlang fest zusammen, bis Alexandra erstickte. Um sicherzugehen, dass das Opfer getötet wurde, verknüpfte der Beschuldigte die Enden der Drosselwerkzeuge im Genick. Sodann zog er die unbekleidete Leiche an den Rand der Lichtung bis zu einem Baum, an den er sie mit dem Oberkörper anlehnte und mit dem Pullover um den Hals am Baumstamm festband.
Der Prozess war auf 2 Verhandlungstage anberaumt und sollte in einem vergleichsweise kleinen Saal für bis zu 40 Personen abgehalten werden, um das erwartete Spektakel einzugrenzen. Die Strategien von Anklage und Verteidigung waren bereits vorab klar. Die Staatsanwaltschaft würde die DNA-Beweise anführen, gestützt von kriminalpsychologischen Gutachten und Tatortanalysen. Die beiden neuen Verteidigerinnen wollten auf die früheren Fehler bei der DNA-Bestimmung hinweisen und erwähnten, dass Patek ja ohnehin eine sexuelle Begegnung mit dem Opfer eingeräumt hatte. Zur Sicherheit wurden Vergleichsproben von drei Männern genommen, die in der Vergangenheit damit geprahlt hatten, der Mörder zu sein, falls die Verteidigung sich auf diese berufen sollte. Es gab keine Übereinstimmung. Am Ende wogen Sachbeweise schwerer. Am 11. Dezember 2001 wurde Heinrich Patek wegen Mordes in erster Instanz zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das mögliche Höchstmaß aufgrund seines Alters zum Tatzeitpunkt. Patek weinte und schrie, als das Urteil fiel. Er wandte sich auch an Alexandras Mutter.
Ich habe deine Tochter nicht umgebracht.
Mitte Mai 2002 galt das Urteil als rechtskräftig. Die Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom obersten Gerichtshof zurückgewiesen. Am 13. Juni 2002 wurde auch das Strafmaß bestätigt. Eine Reduktion wäre eine Verhöhnung des Opfers, hieß es vom zuständigen Oberstaatsanwalt. Der Verurteilte würde die Strafe in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verbüßen. Damit sollte sichergestellt sein, dass er auch nach 15 Jahren nur dann in Freiheit kommt, wenn die Ärzte der Überzeugung sind, er sei nun nicht mehr gefährlich. Der Fall Christina kam nicht zur Verhandlung. Ohne genetische Spuren war kein Abgleich möglich. Zwar ließ die Staatsanwaltschaft noch einen Lippenbalsam und eine mit Haaren versehene Stiflette vom Tatort untersuchen, doch es gab keine neuen Hinweise. Am 26. März 2002 wurde das Verfahren zur Ermordung von Christina eingestellt. Auch wenn eine weitere Anklage oder gar Verurteilung am Höchststrafmaß nicht mehr als 3 Monate geändert hätte, wäre es doch ein wichtiger Abschluss für die Beteiligten gewesen. Patek wurde in der Strafanstalt Wien-Mittersteig 2017 wieder straffällig. Er hatte einen Mithäftling in der Dusche mit einem Kopfstoß attackiert. Das Opfer erlitt dabei einen Schädelbruch. Dafür musste er sich wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Ein Geständnis zu Alexandra oder Christina hat er bis heute nicht abgelegt.
Der Fall Nicole war schon früh von den anderen beiden entkoppelt worden und zog seine eigenen Ermittlungen nach sich. Ebenfalls im Jahr 2001 trat ein weiterer alter Bekannter auf die Bühne der Ermittlung. Martin Potz, mittlerweile Mitte 30. Auch sein Name ist abgeändert. Er hatte damals schon zum Kreis der Verdächtigen gehört, war Teil des Freundeskreises der Tante, die Nicole am 22. Dezember 1990 besucht hatte. Die beiden hatten einmal eine Affäre gehabt. In dieser Zeit lernte der Verdächtige das Mädchen kennen. Allerdings war er ja von seiner Familie mit einem Alibi entlastet worden. Gut 11 Jahre später fiel er nun durch Autoeinbrüche auf und wurde in der Nähe seiner Wohnung festgenommen. Sein Foto landete beim Kriminalbeamten Fritz Schwarzmeier. Er erkannte den Mann von seinen damaligen Ermittlungen im Fall Nicole. Vielleicht konnten auch hier die neuen Methoden helfen. Der Polizist regte einen DNA-Abgleich an. Dieser sollte ja ohnehin dabei helfen, alte Fälle aufzuklären. Potz saß wegen der Einbrüche in Untersuchungshaft, wartend auf seine vermutlich 18. Vorstrafe. Doch er verweigerte die DNA-Probe. So vehement, dass es umso verdächtiger war. Die Überprüfung ergab, dass er sich schon damals dagegen gewehrt hatte. Danach war er offenbar in der Masse an Informationen untergegangen und wurde nicht weiter untersucht. Mit richterlicher Anordnung gelang diesmal die Abnahme. Er wehrte sich noch immer, doch es durfte ihm nun zwangsweise eine Haarprobe entnommen werden. Die Analyse in Innsbruck ergab, die DNA stammte mit denen der Spermaspuren an Nicole überein. Mit dem Vorwurf konfrontiert, verweigerte Potz die Aussage.
Weil ich mich durch diese schrecklichen Anschuldigungen in meiner Strizi-Ehre beleidigt fühle, Denn ich bin vielleicht nicht immer auf dem rechten Weg gewesen, aber Kindermörder bin ich ganz sicherlich keiner,
sagte er in einem Interview mit der Zeitschrift News. Am 4. Dezember 2001, parallel zum Start des Prozesses im Fall Alexandra, kam nochmals die Bestätigung von der Gerichtsmedizin. Das Ergebnis der DNA-Untersuchung fiel auch beim Gegentest positiv aus.
Der Prozess begann im Oktober 2003. Martin Potts behauptete, man wolle ihn linken. Er hatte einmal als Polizeispitzel gearbeitet und dabei nicht immer eine gute Figur gemacht. War doch klar, dass man ihn nun eintunken wolle. Die Spuren aber sprachen eine klare Sprache. Laut der Staatsanwaltschaft sei ein solches Merkmalsmuster extrem selten. In der mitteleuropäischen Bevölkerung sei es unter unverwandten Personen bei theoretisch nur einem von 10 Billiarden Individuen zu erwarten. Der Angeklagte hatte definitiv sexuellen Kontakt zu dem Mädchen gehabt. Dies wurde schließlich auch bestätigt. Aber dann war es ja dabei geblieben, sagte die Verteidigung. Der Angeklagte habe das Mädchen missbraucht, aber nicht getötet. Das sollte auch eine Untersuchung der Schuhbänder zeigen, mit denen sie gewürgt worden war. Dort musste es bei der Tat einen Abrieb von den Händen des Täters gegeben haben und vielleicht dadurch auch Spuren des wirklichen Täters. Das Ergebnis konnte nicht verwertet werden. Die Verteidigung sah das als Stütze ihrer Theorie.
Nach wie vor unklar war der genaue Tatablauf. Ursprünglich war davon ausgegangen worden, Nicole wäre gegen 0 Uhr getötet worden, wodurch sich einige Stunden ergaben, in denen sie irgendwo versteckt wurde. Das wurde nun von Gutachtern korrigiert. Nicole starb am 22. Dezember wohl zwischen 17.30 Uhr und 23.45 Uhr. Mit einer gewissen Schwankungsbreite. Je nachdem, wie nass das Laub damals gewesen war, sogar eher zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr. Feststand, dass Nicole an einer Luftembolie infolge wuchtig geführter Schläge mit dem Ast starb. Ihr Kopf war tief in den Boden hineingepresst, was auf die enorme Kraft der Schläge schließen ließ. Zuvor hatte der Täter offensichtlich versucht, das Mädchen zu erdrosseln. Die zusammengeknoteten Schuhbänder der Winterstiefel wurden unter der Leiche sichergestellt. Im Nacken- und Halsbereich zeigten sich Drosselspuren. Der Übergriff und der gewaltsame Tod hätten räumlich und zeitlich deutlich getrennt stattgefunden, erläuterte ein Gutachter. Wo und wann genau sich die Vergewaltigung abspielte, war nicht festzustellen. Jedenfalls aber nicht auf dem Waldstück, wo man die Leiche fand. Denn die Unterwäsche des Mädchens wies keinerlei Spuren von Erdreich, Laub oder sonstigem Schmutz auf. Bis zum Tod könnten 5 bis 10 Minuten, theoretisch aber auch mehrere Stunden vergangen sein, bemerkte der Gutachter. Der Auffindungsort war in jedem Fall auch der Sterbeort.
Martin Potts berief sich darauf, für jede Stunde des Tages ein Alibi zu haben. Im Laufe des Prozesses bröckelte das aber immer weiter weg. Aus der Familie, die ihn zuvor entlastet hatte, bestätigte vor der Verhandlung nur noch der Bruder. Der Vater war bereits verstorben. Nicoles Onkel und Tante bestritten, dass ihr ehemaliger Hausfreund in der Mordnacht und auch tagsüber in ihrer Wohnung gewesen war, wie er behauptete. Sie hatten sich mit ihm getroffen, als das Mädchen bereits verschwunden war. Vor Gericht machte dann aber auch der Bruder mit seinem Alibi einen Rückzieher. Nachdem er darüber aufgeklärt worden war, dass er sich nicht selbst belasten müsse, machte er keine weitere Aussage.
Das Mädchen hätte den Täter überführen können,
gab die Staatsanwältin zu bedenken.
Deswegen musste er die einzige Zeugin der Tat beseitigen. Er wollte dieses Kind zerstören. Es besteht kein vernünftiger Grund, an der Täterschaft des Angeklagten zu zweifeln.
Am 2. Dezember 2003 wurde Martin Potts wegen des sexuellen Missbrauchs und Mordes an Nicole zu lebenslanger Haft verurteilt. Mit 5-3 Stimmen zur Mordfrage allerdings nur knapp. Anders als Heinrich Pattig war er zum Zeitpunkt der Tat schon 24 Jahre alt gewesen. Im Juli 2004 galt das Urteil als rechtskräftig. Auch von ihm gab es zeitlebens kein Geständnis. Martin Potts verstarb offenbar im Jahr 2023 in Haft. Katharina, du hast notiert in unserem Meinungspart zu Beginn gleich, Kernfrage, ist der Fall nun noch ungeklärt?
Zum Teil. Es gibt diesen einen Part in diesem Fall, was auch wirklich herzzerreißend ist, der einfach nicht geklärt werden wird, weil es keine Spuren gibt, die du abgleichen kannst. Ich finde, dass dieser Fall total super zeigt, welche Fortschritte die Wissenschaft gemacht hat und was das eigentlich bedeutet, wenn neue Methoden verfügbar werden, um solche Überprüfungen zu machen. Und es zeigt sich ja bei Alexandra und bei Nicole, dass das dann auch wirklich zur Lösung der Tat beitragen kann. Also auch wenn beide Täter, sie sind verurteilt, deswegen dürfen wir das so sagen, kein Geständnis abgelegt haben und sagen, naja, und ich habe da eben was angestellt, aber ermordet habe ich sie nicht, ist das trotzdem ein ziemlich starker Beweis. Und bei Christina wird es leider nicht dazu kommen, das traue ich mich zu sagen, weil eben, wie wir mehrfach gesagt haben, nichts Verwertbares dabei war. Ich finde nur, wenn man generell von ungelösten Fällen spricht, dann müsste man es ein bisschen besser untergliedern, weil die Favoritener Mädchenmorde an sich sind nicht unaufgeklärt, sondern ein Teil der Favoritener Mädchenmorde ist unaufgeklärt. Oder wie würdest du sagen?
Ja, da stimme ich dir zu, weil es halt wirklich erst genau so ist. Das ist halt aber auch immer das Problem, und das war ja in der Recherche auch kompliziert, wenn mehrere Fälle so zusammengewürfelt werden. Und dann kennt man sie halt landläufig unter den Favoritener Mädchenmorden. Da denkt man natürlich gleich an einen singulären Täter, der halt eine Serie begangen hat. Aber das waren ja nur Vermutungen zu Anfang. Und dann gab es Überschneidungen und dann auch wieder nicht. Und letztendlich waren es ja doch getrennte Fälle. Zumindest so, wie jetzt die Verurteilten ja auch sind. Und das macht's halt schwer, weil man dieses Bild, was wir alle kennen, wenn wir von diesen Morden schon mal gehört haben, erstmal aufbrechen müssen, dass es halt nicht eine durchziehende Tatserie ist, wenn man so möchte. Ich finde aber auch interessant, und dann könnte man ja wirklich sagen, dass so die 90er-Nullerjahre für die Kriminalistik eine super spannende Zeit waren, weil sich durch diese Datenbanken, die dann aufkamen, und durch die DNA-Analysen, die dann halt wirklich so einen Sprung gemacht haben in ihrer Verfeinerung, ein riesig großes Feld sich geöffnet hat. Aber, und das finde ich auch interessant, noch ein Satz dazu, wie wichtig es ist, das sieht man ja immer bei solchen Fällen, wo es um DNA-Spuren, Faserspuren etc. gibt, dass man das aufbehält, die Sachen, die am Tatort gefunden werden. Weil man ja nicht absehen kann, keiner von uns, wie die polizeilichen Ermittlungsarbeiten in den nächsten Jahrzehnten noch sich weiterentwickeln werden. Wer weiß, was wir zukünftig alles noch rausfinden können mit dem, was halt da ist.
Und das trifft ja auch das, was wir schon öfter mal im Podcast angesprochen haben, beispielsweise wie mit Tatorten umgegangen wird, dass früher die Presse da wirklich mitten im Tatort stand und Bilder machen konnte, was heute natürlich undenkbar ist, weil man viel besser darüber Bescheid weiß, was man alles, ich nenne es jetzt mal hygienisch, beachten muss, um auch diese Sachen nicht zu verfremden. Weil das ist ja ein Punkt, der hier die Ermittlungen sehr erschwert hat, dass man von einer falschen Annahme ausgegangen ist und deswegen ja auf jeden Fall einen der Täter, die am Ende dafür verurteilt wurden, auch wieder hat laufen lassen, weil man dachte, der kann es nicht sein, weil die Blutgruppe ist eine andere, das ist unmöglich.
Ja, ganz kurz zum Stichpunkt Hygiene. Wir hatten noch einiges mehr an Informationen darüber und dann wurde da auch hin und her diskutiert von der Verteidigung, diese Spermaspuren auf dem Oberschenkel. Und dass das ja Tage davor gewesen war und so weiter, dann wurde wirklich ernsthaft darüber diskutiert, dass sie sich ja dann auch einfach nicht gewaschen hat in der Zeit und so, und dass sie ja die gleiche Strumpfhose tragen würde. Das haben wir dann rausgenommen. Und mich hat das so geärgert, diese Diskussion darüber, weil das so, also diesem Opfer gegenüber auch so gemein war, dass man wirklich dann versucht, das so zu drehen, dass die sich ja dann tagelang nicht gewaschen hätte und einfach dann mit diesem Sperma rumläuft. Das fand ich so ehrrührig und eine ganz ekelhafte Strategie von dem dann verurteilten Täter. Ich weiß nicht, ob es die Verteidigung dann nochmal aufgegriffen hat, aber von ihm kam ja das dann, dass sie ja, es war ja Tage davor und deswegen hat sie die Spuren noch an sich gehabt.
Ja, es wurde so runtergespielt und ich empfinde das auch wirklich als eine Frechheit. In beiden Fällen. Auch dieses, ja, na ja, und ich hatte halt sexuellen Kontakt zu dem Mädchen und habe ich es da halt liegen lassen. Hallo? Also mir ist klar, dass Verteidiger natürlich ihre Mandanten verteidigen. Dafür sind sie da. Du weißt, glaube ich, was ich sagen will. Ich will gerade sagen, wie kann man sowas annehmen? Wie kann man sich da in den Gerichtssaal stellen und sagen, ja, ja, das hat er ja zugegeben, aber das andere hat er nicht gemacht. Wie wahrscheinlich ist das?
Ja, ja, also das habe ich mir auch gedacht beim Lesen. Das ist aber, und dann muss man ja immer wieder denken, ja, okay, aber die Verteidigung muss das ja machen. Das ist ja ihr Job, dass sie versuchen, das aufzudröseln und eine Erzählung zu belegen oder eben die Tat, also eine Erzählung zu belegen, in der er halt nicht der Täter war, dessen er angeklagt wird. Das müssen die ja machen. Und teilweise kommen natürlich so an den Haaren herbeigezogene Argumentationen dann heran. Ich fand es auch sehr unglücklich, dass man halt so, es klang geschrieben so lapidar. Wir waren ja im Gerichtssaal nicht dabei, das muss man ja auch sagen.
Das stimmt.
Geschrieben klang es halt wirklich so, ja, es schwang so dieses Unausgesprochene nur mit. Er hat sie ja nur vergewaltigt und gar nicht ermordet. Und vielleicht ist das, was uns so ärgert, weil wir uns dieses nur so mitdenken. Dazu muss man aber auch sagen, wir wissen nicht, wie die Formulierung dann im Gericht genau war. Und zu ihrer Ehrenrettung der Verteidigung, sie müssen das halt so aufgliedern, wo jeder, glaube ich, normal denkend und fühlende sagen würde, ja, können wir bitte über dieses kleine, war es die 8-Jährige oder die 10-Jährige? Das war die Nicole, oder?
Mhm.
Ja, nicht, dass ich jetzt verwechsle. Können wir bitte über deren letzte Stunden in einem anderen Ton sprechen?
Wir haben hier natürlich auch in dem Fall eine Mischung. Ich glaube, das ist eine der schlimmsten Mischungen, die du in dem Bereich, in dem wir hier agieren, haben kannst. Dass du Kinder hast, deswegen haben wir es am Anfang erwähnt, in einem sexuellen Kontext, in wirklich einer Situation, wo man auch einfach mit den Familien so mitfühlt, weil es tut sich jahrelang extrem viel, aber nichts, was wirklich zur Aufklärung beiträgt, bis es dann irgendwann mal im Grunde ja wieder von vorne losgeht, was wahrscheinlich auf der einen Seite tröstlich, aber auf der anderen Seite auch ganz, ganz schlimm ist. Und ich finde, man erlebt das dann schon irgendwie so mit, in dem Sinne, dass man einfach mitfühlt und sich natürlich wünscht, dass das alles aufgeklärt wird. Deswegen tut mir das auch total leid, dass im Fall Christina so wenig gemacht werden konnte im Endeffekt. Obwohl man, und das wollte ich noch zu dem Unaufgeklärt sagen, ja von vielen Seiten fest davon ausgeht, dass der Täter von Alexandra auch Christina das angetan hat, was sich zum Beispiel auch durch die Tatortnähe, also die haben zum Beispiel alle in dieser gleichen Siedlung gewohnt und so weiter, dass das irgendwie zusammenhängt und dass man einfach keine Handhabe hat, das irgendwie nachzuweisen, weil es kein Geständnis gibt und keine Spuren.
Ja, aber so funktioniert ja unser Rechtssystem leider. Leider in dem Fall, dass man den betroffenen Familie, Angehörige, wie auch immer, diesen Abschluss nicht zugestehen kann. Aber man kann halt auch leider es nicht so hinbiegen, dass es halt geht, um ihrem Bedürfnis da Rechnung zu tragen. Das geht halt auch nicht.
Vielleicht können wir jetzt nochmal auf einen Fakt aus dem Profil übergehen, aus dem Täterprofil. Und zwar gab es ja verschiedene Theorien, warum der Mörder, gehen wir mal davon aus, es war derselbe bei Alexandra und Christina, dann aufgehört hat, weil das ja eher ungewöhnlich ist. Also es gibt ein Motiv dafür, warum diese Taten begangen werden. Das heißt, dieses Motiv muss sich irgendwie aufgelöst haben. Und laut dem Täterprofil soll der damals noch Gesuchte eine für ihn sehr belastende Verbindung zu einer dominanten Frau gehabt haben, also zum Beispiel einer Mutter, einer Freundin, Lebensgefährtin. Und wenn diese gelockert oder gar beendet wurde, egal warum, dann wäre es möglich, das hat der Thomas Müller gesagt, dass dieser Mann keine Verbrechen mehr begehen wollte und nun vielleicht sogar ein ganz normales Leben führt.
Das finde ich spannend. Ist aber natürlich auch hochspekulativ. Also er sagt ja auch, dieser Thomas Müller, dass es dokumentierte Fälle gibt. Das glaube ich ihm ja auch. Aber nachdem wir so überhaupt nichts um das Umfeld wissen, ist es halt einfach eine mögliche, ganz grobe Variante, die zu seinem Verhalten führen kann. Dazu wissen wir einfach zu wenig darüber, um da jetzt Daumen hoch oder Daumen runter machen zu können, finde ich.
Und wir sind jetzt auch in die Täterhistorien nicht so eingetaucht. Es gibt erstaunlich viele Interviews, kam mir vor, mit denen in der Haft, vor der Haft, parallel zum Prozess, alles Mögliche, über die Vergangenheit. Aber es war halt auch viel so Ausweinen, nenne ich es mal, weil natürlich haben sie ihre Unschuld beteuert. Und in die sind wir jetzt nicht so sehr eingetaucht, aber ich habe auch beim Drüberschauen nichts gesehen, was irgendwie in die Richtung geschlagen hätte zum Beispiel.
Und da müssen wir natürlich, also da muss man generell auch immer sehr aufpassen bei diesen, das Exklusiv-Interview des möglichen Verdächtigen, wie auch immer gearteten Täter und so weiter. Das sind ja sehr, sehr einseitige Darstellungen. Die werden ja auch oft geführt, bevor die Verurteilung ist. Die werden auch oft, und das ist auch eine valide Strategie der Verteidigung, bewusst platziert in den Medien, damit die öffentliche Wahrnehmung halt sie nicht als mögliche Mörder und Vergewaltiger sieht, diese Menschen, sondern als Menschen. Und ob sie es unschuldig sind oder nicht, du hast dort halt in diesen Interviews genau eine Sichtweise auf das Ganze, und zwar eine super subjektive, die auch überhaupt keinen Anspruch haben muss auf das stimmt so. Sondern der erzählt halt diese Person, wie es ihr geht und wie sie das Ganze sieht. Und anders als vor Gericht ist sie in keiner Weise verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Oder muss nicht fürchten, dass wenn sie nicht die Wahrheit sagt, dass sie eine Strafe bekommt. Und deswegen tun wir uns, oder wenn wir solche Interviews haben, Katharina hat es gesagt, die gibt es wirklich sehr oft, versuchen wir nur sehr, sehr vorsichtig da was rauszunehmen, wenn wir es halt wirklich belegen können. Was selten genug der Fall ist.
Wenn es was Objektives unterstützt, so würde ich sagen. Weil sonst ufert das halt aus in Darstellung des Täters, wie der Täter sich selber sieht.
Ja,
das und ist das halt, sollte eigentlich nicht passieren.
Genau, das ist halt das Grundproblem, was wir immer haben, gerade im Podcast oder gerade in der Darstellung von wahren Verbrechen. Man hat halt in den meisten Fällen viel mehr Informationen um den Täter als um die Opfer.
Und auf der anderen Seite ist das vielleicht gut, damit eben auch die Familien entlastet werden in der ohnehin schon schlimmen Situation.
Natürlich, ich rede jetzt nur so aus dem Informationsbedürfnis heraus. Ja. Ich habe ein Informationsbedürfnis, Katharina.
Ja.
Kannst du zum Abschluss bitte die Palatschinken-Geschichte erzählen?
Ja, das war irgendwie kurios. Also ich habe es tatsächlich einfach nochmal für die Trivia aufgeschrieben, weil wir Palatschinken mögen. Aber es ging wohl darum, dass der eine Täter vor dem Prozess sich noch wegen einer anderen Tat verantworten musste. Und zwar soll er seine Großcousine oder eine Cousine mit einer Palatschinke ruhiggestellt und sie dann ausgeraubt haben. Und der Vorwurf war, dass die Palatschinke mit Rohypnol versetzt gewesen wäre. Und daraufhin wären eben eine Goldkette und 1500 Schilling abhanden gekommen. Das konnte so nicht bestätigt werden, aber ich habe vorher noch nie von einem Fall dieses kulinarischen Ausmaßes gehört.
Also wenn mir der Kommentar gestattet ist, dann möchte ich sagen, das ist eine wunderschön österreichische Art, jemanden ruhig zu stellen.
mit Mehlspeisen.
Mit Mehlspeisen, genau.
Da erinnere ich mich gerade dran, das war 2019. Da war eine Schlagzeile, dass die Polizei eine wütende Frau mit Krapfen beruhigt hat.
Wirklich, weiß ich nicht mehr.
Das weiß ich noch so genau, weil ich sie damals gescreenshottet hat, weil ich sie so lustig fand. Und da habe ich mir auch gedacht, also man kann wirklich offenbar Leute mit Mehlspeisen ruhig stellen, auf diverse Arten.
Das kann ich eins zu eins bestätigen. Bei mir funktioniert das auch. Wenn du den Screenshot findest, in die Shownotes tun?
Ja.
Das wäre lustig.
Ich finde ihn bestimmt.
Mal schauen.
Ich hoffe, ich finde ihn.
Ja. In diesem Sinne.
Und zwar findet ihr uns, nee.
Tut's nicht, lasst es. Geht weg.
Was hast du gerade gesagt? Und zwar werfen wir doch nochmal einen Blick auf die Kanäle, die es bei uns so gibt. Das sind auf Social Media, Facebook und Instagram. Da findet ihr uns als True Crime Austria und könnt uns außerdem mailen an hinweise@truecrimeaustria.at. Und wer unser Projekt unterstützen möchte, kann das über verschiedene Support-Plattformen tun. Da gäbe es Patreon und Steady und auch PayPal, alles verlinkt in den Shownotes. Und damit hast du diesen Hot Seat überstanden, Hubertus, in mehrerlei Hinsicht. Ich glaube, du schmilzt mir gleich, deswegen sollten wir die Folge jetzt beenden.
Ja, also ich würde gerne mit kühlen Mehlspeisen beworfen werden jetzt. Das wäre mir ein Anliegen.
Ich hätte Salat.
Okay, machen wir das.
Gut.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.